Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und damit herzlich willkommen zu einer Fazitsendung, die uns einmal mehr zum Kunstfest Weimar führt, hier mit dem Sound zur Premiere von Max Czollek und Michael Wertmüller. Da ging es also recht laut und kräftig zu. Wir schauen nach Dresden, wo die riesige und traditionsreiche Puppentheatersammlung nun endlich einen neuen Standort bekommen hat, in einem ehemaligen Kraftwerk. Neben der Dauerpräsentation gibt es wechselnde Jahresausstellungen. Und die erste, die wird vom Theaterkollektiv Rimini Protokoll inszeniert. Da darf man also gespannt sein. Außerdem, der Schauspieler Samuel Koch ist ab morgen Podcast-Host. Er spricht mit Menschen, die Schicksalsschläge oder schwierige Situationen in ihrem Leben meistern mussten.
Sag mal, hast du das dann auch immer noch, dass du so einen Hang zum Extremen hast? Und wie lebst du das aus?
Ja, so haben wir aber hier nicht gewettet. Ich bin auch nicht so gut im Wetten. Wie manche vielleicht wissen, dass ihr jetzt hier mich fragt. Also man muss ja hier jetzt ganz schnell wieder das auf eine theoretische, sachliche Ebene heben, bevor das hier umgekehrt zu persönlich wird.
Samuel Koch, fragender und befragter im Podcast Ansprechbar und heute im Gespräch hier bei Fazit. Die bevorstehenden Wahlen in Thüringen, sie scheinen in diesem Jahr wie eine Wolke über dem Kunstfest Weimar zu schweben. Wir haben ja schon mehrfach hier bei Fazit berichtet. Ein eindrücklicher Appell zur Solidarität schon am Eröffnungstag, literarische Texte zur Kunstfreiheit und politische Diskussionen zum Rechtsruck. Wofür wir kämpfen, lautet ja auch das Motto. Unser Kritiker Georg Kasch hat zwei Musiktheaterpremieren gesehen, über die wir gleich sprechen. Er ist am Abend aber auch noch spontan zu einer Veranstaltung ins Theater geeilt. Und das hatte dann auch wieder einen politischen Hintergrund. Georg Kasch, guten Abend erstmal nach Weimar.
Guten Abend.
Was war da los am Deutschen Nationaltheater in Weimar?
Das war eine Art Revue, Come As You Are hieß es, organisiert von Georges Cameron, und das war so eine Art Wahlerinnerungsabend mit verschiedensten Künstlern. René Marik, der Puppenkomedian, war dabei, Eva Mattes im Video zugeschaltet, hat Gedichte von Erich Kästner gelesen. Eigentlich sollte auch Sandra Hüller auftreten, die hat das aber relativ kurzfristig abgesagt. Und das Interessante war, dass es zum einen natürlich ganz stark um totalitäre Systeme ging und um Zusammenhalt und so weiter, aber dass es eben auch getragen war von so einer gewissen Bedrohungsstimmung, denn zum einen gab es eine sehr große Security, man musste seine Taschen abgeben und so weiter, und zum anderen gab es das Gerücht vorher, dass der ganze Saal von Rechtsradikalen oder Identitären infiltriert sein würde, und dadurch gab es doch schon so eine gewisse bedrohliche Grundstimmung.
War aber dann nicht der Fall.
Nein.
Also wieder ein Abend, der viel über die Stimmung einen Tag vor den Wahlen in Thüringen erzählt. Und man fragt sich natürlich, kann Kunst dem etwas entgegensetzen?
Das ist hier wirklich die Frage. Und man hat schon den Eindruck, dass das hier beim Festival vereinzelt gelingt. Etwa bei dieser Wahlerinnerungsgala, wie auch bei so kleinen Arbeiten wie Klimatext von Lydia Ziemke und Chris Thorpe. Das war hier auf dem Theaterplatz mit so Kopfhörern. Und die haben schön gezeigt auf der einen Seite, was die Klimakrise, aber eben was auch andere politische Bedrohungen so anrichten können. Und aber auch, wie man denen so mit Optimismus begegnen kann.
Die Musiktheaterpremiere von heute war sicher auch nicht unpolitisch. Ein Ermordeter aus Warschau von Max Czollek, dem Komponisten Michael Wertmüller und der Berliner Operncompany Novoflot. Hier mal ein kurzer musikalischer Eindruck.
Wunderbar!
Das Ganze in Anlehnung an die Oper Ein Überlebender aus Warschau von Arnold Schönberg. Georg Kasch, bei ihm ging es um die Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto, und bei Wertmüller und Czollek?
Bei Wertmüller und Czollek ist es ziemlich anders, denn das Berliner Kollektiv Novoflot, das diesen Abend angerichtet hat, nutzt dieses zentrale Werk des 20. Jahrhunderts vor allem als Folie. Also im ersten Teil haben wir so eine Konzertprobensituation. Da werden auch Schönbergs Werke kurz angestimmt und andere Sachen passieren. Die laufen da so ein bisschen rum und eine Frau erzählt über Übersetzungen, eine andere erzählt vom Krieg. Im zweiten Teil kommt dann der Autor Max Czollek auf die Bühne und spricht einen sehr wütenden den Text direkt ins Publikum, auch wiederum über Erinnerung und den deutschen Schuldkomplex. Und im dritten Teil folgt dann ein Konzert mit der Musik von Bert Müller auf den Text von Scholleck, aber eben nicht mit der Musik von Schönberg.
Wie wird dann bei diesem Stück mit dem Erinnern an die Shoah umgegangen?
Also Max Scholleck hat ja schon mal in seinem Buch Desintegriert euch geschrieben, dass das deutsche Gedächtnistheater um die Shoah allein der Entlastung der Deutschen von ihrer historischen Schuld dient. Und das treibt er hier auf die Spitze. Denn im Libretto begründet er, warum wir uns so gerne mit den Überlebenden auseinandersetzen und nicht mit den Ermordeten. Nämlich, weil wir die Geschichte der Toten nicht ertragen und weil wir doch stets an das Gute im Menschen glauben, heißt es einmal. Und das hat dann ja doch sehr mit der Weimarer Klassik und das Gute, Wahre, Schöne des idealistischen Kunstbegriffs zu tun, der hier immer noch hochgehalten wird in der Stadt und das sich ja auch das Kunstverständnis der AfD beruft.
Und was war das musikalisch für ein Abend?
Der war wild, der war wirklich wild. Das hat man ja eben schon so ein bisschen gehört, weil die Musik, die historischen Avantgarden zitiert, dann mit elektrischen Klängen, mit Jazz, mit Rockmusik kombiniert und immer wieder in den Schmerz will. Also das ist keine leicht verdauliche Musik, sondern die will wirklich clashen. Manchmal gibt es dann auch sehr schöne Streichermomente und so weiter. Da kommt das Ganze so ein bisschen runter. Aber es gibt eben auch mal wieder die Sachen, wo einem die Musik so dermaßen ins Gesicht geschleudert wird, dass man leider auch vom Text nicht besonders viel versteht.
Ja, Text und Musik, konnte das Weimarer Publikum damit was anfangen?
Ich hatte da so meine Zweifel, es hat eher reserviert reagiert, aber immerhin ist niemand gegangen. Ich fand, das war eigentlich ein hochkomplexes, hochintelligentes Stück Musiktheater, aber eben auch wahnsinnig dreimal um die Ecke gedacht. Und da hätte ich mir gerade für so einen Abend am Vorabend der Wahl hier in Thüringen gewünscht, dass es ein bisschen konkreter, ein bisschen direkter gewesen wäre und das vielleicht auch ein bisschen ein- und zugänglicher.
Ein Überlebender aus Warschau, die heutige Premiere beim Kunstfest Weimar. Gestern gab es eine weitere Musiktheateraufführung und zwar The Weird and the Eerie von Dramatiker Thomas Köck, dem Musiker Andreas Spechtel und dem Regisseur Michael von Zurmühlen. Köck und Spechtel, die haben ja dieses Projekt Ghost Dance zusammen. Irgendwas mit Geistern scheint der gestrige Abend ja auch zu tun gehabt zu haben, oder?
Genau, es ging um Avatare. The Weird and the Eerie ist nämlich so ein merkwürdiger Hybrid zwischen Konzert und Performance. Und Regisseur Michael von Zumühlen hatte mal für seinen Vorgängerabend hier beim Kunstfest Weimar den Faustpreis bekommen. Das war so ein digitales Musiktheater-Videospiel-Essay. Und jetzt jongliert er auf so einer großen Leinwand mit unwirtlichen dystopischen Landschaften in einer Game-Ästhetik. Und vor dieser Leinwand treten die Musiker auf. Dazu gehört eben auch Dramatiker Thomas Köck, der ja ursprünglich mal Musiker war, und die Musiker Andreas Spechtel, Katharina Ernst und Anaya Lunat-Wori. Und die treten mit ihren jeweiligen Avataren ins Gespräch und die sind alle irgendwie merkwürdig, so ein bisschen widerspenstig, widerstrebend. Leider ist das aber inhaltlich alles so ein bisschen wirr und dünn und dazu auf Englisch und akustisch schwierig, weshalb dann auch etliche Leute vorzeitig das Weite gesucht haben.
Also das auch eher eine schwache Uraufführung gestern, ja?
Das wirklich eine schwache Uraufführung. Es gab allerdings so zwei, drei schöne Momente. Einmal zum Beispiel steigt Andreas Spechtel, der ja auch bekannt ist als Mitglied der Band Japanik, mit seinem Avatar in den dunklen Keller des österreichischen Unterbewusstseins. Und da trifft er dann unter anderem auf Jörg Haider. Aber vor allem, wie man da auch als Publikum mit reingezogen wird, in die dunklen Ecken gelockt wird, das überträgt sich so richtig körperlich. Und dann gibt es noch so einen schönen Moment, als die vier gegen Ende endlich ins Jammen kommen und so richtig so rhythmisch sich so ein starker Flow ergibt, das versöhnt dann auch so ein bisschen mit dem insgesamt eher dünnen Ergebnis.
Unser Kritiker Georg Kasch über zwei Premieren beim Kunstfest Weimar an diesem Samstagabend vor der Thüringenwahl morgen. Vielen Dank, Georg Kasch.
Gerne.
Melvin Edwards gehört zu den Künstlern, die erst sehr spät in Europa bekannt wurden. Er war schon Ende 70, als seine Werke 2015 bei der Biennale in Venedig und im Münchner Haus der Kunst gezeigt wurden. Das Letztere hatte wohl mit seiner Hautfarbe und seiner Herkunft zu tun. Melvin Edwards ist ein afroamerikanischer Künstler, 1937 in Houston, Texas geboren. Sein Schaffen ist hochpolitisch. Er arbeitet schon in den 1960er Jahren mit Stacheldraht, kommentierte den amerikanischen Rassismus. Im Kasseler Friderizianum ist nun eine Ausstellung zu sehen, Some Bright Morning mit 50 Arbeiten. Rudolf Schmitz hatte die Gelegenheit, mit dem Künstler auch zu sprechen.
Some Bright Morning. Der Tag begann schön und heiter. So etwa lässt sich der Titel eines 1962 erschienenen Buches übersetzen, das die Geschichte von 100 Jahren Lynchmord erzählt. Darin die Episode einer schwarzen Familie, die sich erfolgreich gegen den weißen Mob verteidigte. Some Bright Morning heißt auch das erste geschweißte kugelförmige Metallrelief, mit dem Melvin Edwards 1963 seine Serie von Lynch Fragments eröffnete. Ein Metallbehälter, daraus ragen scharfkantige Metallfragmente, seitlich eine Kette mit einem Metallklumpen. Das alles an der Wand aufgehängt. Das Hängen ist zweifellos die Metapher für die Lynchmorde an Amerikas Schwarzen. Diese Serie von Reliefs, die der Künstler dann ab 2002 wieder aufgenommen hat, gibt den Eindruck von Zusammenballung und angehaltener Explosion. Immer wieder spitzkantige, aggressiv ausgreifende Formen, die eine Welt in Aufruhr symbolisieren. Melvin Edwards, ein kleiner, in sich ruhender Mann, wie ein afrikanischer Stammesfürst, mag gar nicht so sehr über die amerikanische Vergangenheit reden. Schließlich gibt es in der Gegenwart genügend Grund zur Sorge.
Ich bin traurig, wenn ich vom Krieg zwischen Russland und der Ukraine höre. Das sind alles menschliche Wesen. Warum sollten sie sterben? Wir alle brauchen Frühstück und Abendessen, müssen arbeiten und ausruhen. Kein Führer kann diese Bedürfnisse der Natur ändern. Deshalb sollten wir lieber unsere grundsätzliche menschliche Intelligenz benutzen. Und alles wäre besser.
Als Melvin Edwards 1967 nach New York übersiedelte, entdeckte er ein neues Material, Stacheldraht. Kassel zeigt mehrere Installationen, luftige, voluminöse Gespinste von der Decke gespannt oder streng geometrisch wirkende Konstrukte. Diese Ambivalenz der Luftigkeit und Bedrohung von Stacheldrahtzäunen ist uns allen nicht unbekannt.
In Texas, where I come from, we would say to keep the cows at home.
In Texas, wo ich herkomme, sagen wir, die Kühe zusammenhalten. Es ist eine aggressive Form des Zauns. Und als Material betrachtet, eine Linie kann aggressiv sein, kann passiv sein oder etwas anderes. Und eine Stacheldrahtlinie zu benutzen, das war ungewöhnlich. Und ich hatte das Gefühl, dass da einige kreative Möglichkeiten bereitlagen.
This had some creative possibilities.
Natürlich erinnert das an die Minimal Art, die gerade zu Beginn der 1970er Jahre in New York ihre große Zeit hatte, an Frank Stella, Carl André oder Fred Sandbeck. Also gab es da den Wunsch, der Inhaltslosigkeit der Minimal Art etwas entgegenzusetzen, politische Symbolkraft zurückzuholen? Melvin Edwards reagiert gelassen und altersweise.
There was always simple and complex.
Es gab immer einfach und komplex. Minimalismus ist doch eher ein kommerzielles Etikett. Aber es gab immer Kunst, die einfach war, geometrisch war oder auch organisch.
Stacheldraht, Ketten, Gitter finden sich auch auf den sehr farbigen Papierarbeiten des Künstlers. Er hat sie als Schablonen benutzt, mit Aquarellfarbe besprüht. Könnte man vielleicht etwas vordergründig oder schlicht finden, aber Melvin Edwards' Kommentar eröffnet eine ganz andere Sichtweise.
Als ich einmal Japan besuchte, ging ich auch nach Hiroshima, um das alles zu sehen. Das war die menschliche Erfahrung meiner Zeit und ich versuchte, es zu begreifen.
Der ungeheure Lichtblitz der Bombe warf den Schatten von Dingen, Gegenständen, Menschen auf die Erde, auf die Straßen und schuf eine entmaterialisierte Gespensterwelt. Auch die großen Edelstahlskulpturen dieser Ausstellung haben trotz abstrakter Formensprache immer erzählerische Elemente. Und wenn die farbig gefassten Werke so leicht wie Scherenschnitte wirken, so gibt es Leitersprossen oder zerdehnte Geometrien, die eine gewisse Unvollkommenheit zelebrieren. Abstraktion, die gar nicht aufhören kann zu erzählen. Zärtlichkeit inmitten aggressiver Materialien, Gewalt und schwebende Leichtigkeit, das sind die Pole dieser Skulpturen. Großartig, dieses von tiefer Menschlichkeit durchdrungene Werk jetzt in Kassel sehen zu können. Unaufdringliche Weisheit in politischer Kunst, das ist heute eher selten zu finden.
Melvin Edwards, Some Bright Morning, die Ausstellung im Friderizianum Kassel, ist zu sehen bis zum 12. Januar. Ansprechbar, so heißt der Podcast von Samuel Koch, der heute startet. Genau, es ist der Schauspieler Samuel Koch, der bei Wetten, dass vor vielen Jahren so unglücklich stürzte, dass er seither vom Hals abwärts querschnittsgelähmt ist. Für ihn ist dieser Podcast so eine Art Umkehrung. Er hat das zumindest öffentlich so kommentiert. Weg vom Fragen beantworten, hin zum Fragen stellen, und zwar denjenigen, die ähnliche Schicksalsschläge erfahren haben. In der ersten Folge ist das Kim Fleitmann. Wir hören einen kurzen Ausschnitt.
Die Frau, die mir heute gegenüber sitzt, hat in ihren jungen Jahren schon unfassbar viel zu erzählen. Wir sprechen unter anderem über Ängste, ein Thema, das uns alle irgendwann beschäftigt, die Trauer und wie man damit klarkommt, und eins meiner Kernkompetenzen, das Tanzen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Kim Fleitmann.
Ja, erster Gast, also Kim Fleitmann, eine Frau, die mit 14 ihren Vater verloren hat, der an einem Hirntumor gestorben ist und inzwischen einen ambulanten Hospizdienst leitet. Das kann uns Samuel Koch aber gleich selbst erzählen. Hallo erstmal, Samuel Koch.
Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die liebe Anmoderation.
Ja, die Anmoderation, da kann man ja schon mal gleich anfangen zu diskutieren, wie man richtig anmoderiert. Darüber haben Sie ja vielleicht in den Vorbereitungen zu diesem Podcast auch nachgedacht. Ich habe Sie jetzt anmoderiert als den Samuel Koch, der seinerzeit diesen Unfall bei Wetten, dass hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das auch schon lange nicht mehr hören können, oder?
Ach na ja, es gehört nun mal zu meiner Biografie dazu und natürlich schließe ich mich da der Leistungsgesellschaft nicht aus, dass ich ein klein wenig lieber über meine Leistungen definiert und anmoderiert wäre, als über eine Fehlleistung. Aber ich nehme Ihnen und auch niemand anderem das übel.
Leistung und Fehlleistung ist jetzt Ihre Definition. Wie würden Sie denn sagen, moderiert man einen Menschen an, der so einen Schicksalsschlag erfahren hat? Wie machen Sie das?
Meine Güte, wenn ich ehrlich bin, habe ich das jetzt nicht so strategisch vorbereitet gehabt. Ich war im Grunde, wie Sie es schön schon gesagt haben, lange der Gefragte und bin jetzt zum Fragenden übergegangen. Und wahrscheinlich habe ich eher so über die Jahre didaktisch, also so mich vorbereitet. Und ich glaube nicht, dass es da die Strategie oder die Lösung gibt. Jetzt gerade hatte ich einfach bei diesem speziellen Gast gesehen, dass ihre Leidenschaft ist Tanzen, und das fand ich spannend und interessant, und das war so der persönliche Zugang, aber natürlich auch, weil sie hat schon eben mit, ich glaube es war sogar 24 Jahren, diesen Hospizdienst mitgeleitet, und das sind einfach so markante Eckpunkte, die man dann auswählt, aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass sie, deren Beruf das für sie ist, wahrscheinlich professioneller und strategisch klüger könnten, als ich das so aus dem Bauch heraus gemacht habe.
Aber erzählen Sie doch mal, wie es Ihnen jetzt damit geht, wenn Sie Fragen stellen und nicht mehr Fragen beantworten.
Ja, es braucht mehr Vorbereitung.
Das stimmt.
Das ist eine interessante Erkenntnis, und gleichzeitig fühle ich mich aber auch ganz wohl damit. Es ist so ein bisschen auch daraus entstanden, man kann sich es kaum vorstellen, ich kann es mir selber kaum vorstellen, weil ich bin knapp 7 Jahre lang unterwegs gewesen mit verschiedenen Abendveranstaltungen, knapp 100 im Jahr. Danach sind unzählige Menschen, mit denen ich noch ins Gespräch gekommen bin. Ich runde es auf 10 Gespräche pro Abend. In 7 Jahren komme ich auf 7000 relativ tief gewordene Gespräche mit Menschen. Und habe dann gemerkt, wenn Sie mich fragen, was mir Kraft gibt, was mich inspiriert hat, dass wann immer ich das umgedreht habe und gefragt habe, was gibt dir denn Kraft, was hat dich denn inspiriert, dass da so viel Erhellendes, Bereicherndes dabei rumgekommen ist, dass ich das jetzt auch in den Gesprächen merke, dass das wechselwirkend Bereicherndste für mich waren dann doch die Gespräche mit den Menschen, und das wäre ja schade, das nicht auch mit weiteren Menschen zu teilen, und deswegen ist das irgendwie eine schöne, dankbare Rolle, die ich da jetzt neu einnehmen darf.
Ich glaube ja auch schon, dass Sie da eine Rolle, Sie sind ja auch Schauspieler, bewusst einnehmen. Sie haben ja zum Beispiel in dieser Anmoderation eben auch von Ihrer Kernkompetenz Tanzen gesprochen. Und man fragt sich, okay, wie hat der Samuel Koch das denn jetzt eigentlich gemeint?
Fragt man sich das, ja?
Ja.
Okay, interessant. Also mir ist zum einen wichtig, gerade bei diesen Themen, die ja nicht so leicht sind, also schwer und auch einen runterdrücken können, trotzdem unserer Verpflichtung, wie ich finde, nachzukommen, auch zu lachen und fröhlich zu sein, trotz aller dem Schweren und deswegen auch immer mit einem gewissen beschwingten Leichtigkeit solche Gespräche zu führen und dann eben gerade auch übers Tanzen zu sprechen und nicht nur über Mord und Totschlag. Und jetzt persönlich, wie hat er das gemeint? Das ist ja natürlich schon ein ironischer Unterton dabei. Wenngleich, wenn ich nochmal eine Chance hätte auf nächstes Leben, dann würde ich, glaube ich, wieder was Brotloses machen und Tänzer werden. Weil spätestens in der Schauspielschule fand ich, das ist eine ganz herrliche Disziplin.
Über solche Schicksale zu sprechen, ist ja immer auch eine Gratwanderung. Das weiß wahrscheinlich keiner besser als Sie selbst. Die Frage, ob man noch eine Frage weiterstellt, ob man noch tiefer reinbohrt oder ob eine Grenze erreicht ist. Manche Moderatoren überschreiten die natürlich auch, vielleicht unabsichtlich. Wie gehen Sie damit um, auch nach den Erfahrungen, die Sie gemacht haben als Befragter?
Ja, also wage ich zu behaupten, dass den meisten von uns ja etwas mitgegeben wurde, was bisher noch kein Neurologe oder Wissenschaftler der Welt so richtig erklären konnte. Aber das ist sowas wie Einfühlungsvermögen und Empathie, weitergefasst vielleicht Gewissen. Und da, wenn man bei seinem Gegenüber ist und so merke ich auch in der Lage ist, in die Augen zu schauen und vielleicht zu interpretieren, was sich auch hinter diesen Augen abspielt, sofern das Gegenüber das zulassen möchte, dann kann man sich auf dieses schwer plastisch zugreifende Empathie- oder Einfühlungsvermögen, denke ich, schon verlassen und, ja, wie man so sagt, eine Chemie miteinander finden.
Sie sprechen da ja mit ganz normalen Leuten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also auch solchen, die vielleicht gar nicht so erfahren sind mit dieser Interviewsituation. Da ist ein Soldat mit posttraumatischen Belastungsstörungen, eine WG, die aus ehemals Suchtkranken besteht und eben auch diese Frau, diese Kim Fleitmann, die ihren Vater verloren hat. Was ich hören konnte, dass Sie da ja auch eigene Erfahrungen mit reingeben in so ein Gespräch. Was passiert, wenn man mit jemandem spricht über so eine schwere Erfahrung und von sich selbst auch was rauslässt?
Na, ich muss man natürlich nicht machen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, gibt so blöde Floskeln, aber ich glaube, da ist was dran, wenn man so im Leid vereint ist oder sich miteinander verbunden fühlt, weil man weiß, das Gegenüber weiß, wovon es spricht, was es heißt, schwere Dinge zu erleben, zu durchkämpfen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz des Ganzen, dass ich gemerkt habe, okay, Leute, die Schweres durchgemacht oder erlebt haben und es geschafft haben, damit klarzukommen oder im Prozess sind, damit klarzukommen, dass man von denen vielleicht manchmal mehr lernen kann und aus denen mehr Stärke hervorgibt als bei Menschen, also geht nicht pauschal, aber bei Menschen, die sonst immer nur irgendwie im rosa-roten Regenbogen-Glückseligkeitsmodus rumgewandelt waren. Und ja, dann auch was von sich zu teilen, ist dann im Grunde eine Einladung, auch was vom Gegenüber zu teilen oder teilen zu lassen.
Dieser rosarote Glückseligkeitsmodus, den Sie gerade erwähnt haben, der wird ja sogar manchmal in solchen Gesprächen, Büchern oder Filmen über Schicksalserfahrungen abgefeiert, sage ich jetzt mal. Ne? Also es war zwar schwer, aber ich bin durch die Krise gegangen und die Krise als Chance und so weiter. Haben Sie in den Gesprächen, die Sie im Podcast geführt haben, vielleicht auch so ganz andere Gedanken mit auf den Weg bekommen?
Das ist natürlich eine interessante Beobachtung, die Sie machen, die ich auch häufig mache und weiß, das Leben ist ein Auf und Ab und wie eine Achterbahn und so hart es klingt, die nächste Krise kommt bestimmt. Aber ich musste speziell an einen Gesprächsgast denken, der im Grunde sogar noch mitten am Limit war, der seit unvorstellbar langer Zeit hier im Land lebt, aus Eritrea als geflüchtet war und nach knapp 20 Jahren, die er hier arbeitet, lebt, Kulturprogramm gestaltet, ein Restaurant leitet, immer noch nicht sein Visum sozusagen offiziell bekommt und sagt, okay, ich gebe auf, dann schiebt mich ab, ich ertrage es nicht mehr. Das heißt, quasi habe ich noch mit einem Menschen, der zwar viel durchkämpft und gemacht, aber auch jetzt irgendwie resigniert. Und ja, so ein Gespräch in dem Stadion zu führen, fand ich spannend und auch wichtig, das auch mit hineinzunehmen.
Samuel Koch, Host des neuen Podcasts Ansprechbar, ab 1. September zu hören. Samuel Koch, wie viele Folgen wird es geben?
wir machen erstmal 10 und man kann sich auf ganz unterschiedliche, spannende, auch lehrreiche, inspirierende Gespräche freuen. Und falls den Leuten das gefällt, dann mal gucken, was die Zukunft bringt.
Vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen.
Ich danke
auch. Und viel Erfolg.
Danke, gleichfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Riedel.
Zahlreiche Journalisten haben den Organisatoren des Filmfestivals von Venedig vorgeworfen, zu wenig Interviewmöglichkeiten mit den dort auftretenden Filmstars zu bieten. Das Festival werbe mit großen Namen, um Prestige und Medienpräsenz zu erlangen, scheine dann aber einen Gedächtnisverlust zu entwickeln, wenn es um die Journalisten gehe, heißt es in einem offenen Brief, den rund 100 Medienschaffende unterschrieben haben. Der Filmjournalismus sei vom Aussterben bedroht, hieß es weiter. Festivalleiter Alberto Barbera sagte bei einer Pressekonferenz, er sei sich des Problems nicht bewusst. Das Festival selbst organisiere solche Interviews nicht und habe diesbezüglich nur wenig Einfluss. Die Sächsische Staatskapelle hat einen neuen Chefdirigenten. Daniele Gatti hat am Abend sein Amt mit einem Konzert in der Dresdner Semperoper offiziell angetreten. Gatti plant mit dem Orchester unter anderem die Aufführung des gesamten symphonischen Schaffens von Gustav Mahler. Der Komponist hinterließ 9 vollendete Sinfonien und eine unvollendete. Gattis Vorgänger Christian Thielemann war im Juli in Dresden verabschiedet worden. Thielemann hatte das Amt des Chefdirigenten der Sächsischen Staatskapelle seit 2012 inne. Er wechselt zum 1. September als Generalmusikdirektor an die Berliner Staatsoper unter den Linden und tritt dort die Nachfolge von Daniel Barenboim an. Der deutsche Chef des Restaurantführers Gourmillot wirft der Gastronomie angesichts der aktuellen Preisentwicklung in den Restaurants Geiz und Gier vor. Jochen Redeker sagte der Süddeutschen Zeitung, der deutsche Gourmillot habe die Preisentwicklung in tausenden deutschen Spitzenrestaurants seit Corona analysiert. Das Ergebnis bezeichnete Redeker als ernüchternd. Während der allgemeine Verbraucherpreisindex seit 2021 um 19% gestiegen sei, hätten die gehobenen Restaurants im selben Zeitraum ihre Preise um durchschnittlich 53% erhöht, 2 Dutzend Restaurants hätten ihre Preise gar um 100% angehoben. Der US-Rapper Fatman Scoop ist im Alter von 53 Jahren nach einem Zusammenbruch während eines Konzerts gestorben. Fatman Scoop hieß mit bürgerlichem Namen Isaac Freeman und galt als prägende Figur in der New Yorker Hip-Hop-Szene der 1990er Jahre. Er machte sich durch seine Beteiligung an bekannten Tracks wie Missy Elliott's Grammy ausgezeichnetem Lose Control und Mariah Carey's It's Like That einen Namen. Sein Song Be Faithful erreichte Spitzenplatzierungen in den Charts in Großbritannien und Irland. In den vergangenen Jahren trat Fatman Scoop immer wieder in TV-Shows auf.
Christian Riedel war das mit den Kulturnachrichten. Dresden hat jede Menge kultureller Highlights und Superlative zu bieten. Eines war jahrelang im Depot versteckt und hat jetzt endlich einen neuen Ausstellungsort, nämlich die Puppentheatersammlung, eine der größten weltweit. Ihr Bestand reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück, aber auch bis in die Gegenwart hinein. Der neue Standort ist das sogenannte Kraftwerk Mitte und schon mal das macht neugierig. Alexandra Gerlach in Dresden. Was macht diese Puppentheatersammlung eigentlich so besonders, außer dass sie so umfangreich ist?
Ja, ich glaube, es ist die Bandbreite dessen, was dort gezeigt wird. Also unter diesen 100.000 Theaterfiguren, Kulissen und Archivalien des 18. bis 20. Jahrhunderts sind eben 200 Jahre alte Marionetten, Handpuppen, die auf Jahrmärkten früher gespielt wurden, Theaterfiguren des Bauhauses und sogar Figuren aus dem zeitgenössischen Figurentheater. Und das gibt es also kaum so weltweit. In dieser 1952 begründeten Kollektion wurde das alles zusammengetragen und das Entscheidende war eben dann, dass das jahrelang überhaupt gar nicht richtig zu sehen war. Die letzte große Ausstellung in Dresden war im Jahr 2004 und danach hat man diese ganzen wunderbaren Puppen überhaupt nicht mehr gesehen.
Also eine lange Puppenspieltradition, auf die Deutschland insgesamt da zurückschauen kann. Was war denn zu DDR-Zeiten los? Wie war das da? Welchen Stellenwert hatte Puppenspiel da?
Ja, das ist interessant. Das hatte einen ganz, ganz großen Stellenwert zu DDR-Zeiten. Und auch, muss man sagen, in Mittel- und Osteuropa war es auch sehr weit verbreitet und wurde dann durch die Stalinisierung der UdSSR verdrängt. Man hat versucht, das Puppentheater abzuwickeln. Aber in zwei Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes ist das nicht gelungen, nämlich in der Tschechoslowakei und in der DDR. Hier hat man einfach die Tradition weiter gepflegt, man hat weiter gespielt. Es gab weiterhin die Schnitzer, die diese sehr charaktervollen Köpfe geschnitzt haben. Es wurde aufgeführt, zum Beispiel eine Stunde östlich von Dresden in Hohenstein wurde der Kaspar geschaffen als Figur. Wird dort heute auch noch sehr aufgeführt, sehr gepflegt. Und es gibt auch immer noch Schnitzer, die das eben noch können.
Eine besondere Herausforderung ist natürlich die Präsentation solcher Marionetten und Handpuppen. Also ein Problem, das man so ähnlich ja vielleicht auch immer mit Mode und historischer Kleidung in Museen hat. Man will die ja eigentlich nicht in der Glasvitrine sehen, die Figuren. Wie haben die das in Dresden jetzt in dieser neuen Präsentation gemacht?
Ja, das ist natürlich so ein Ding. Natürlich sind die hier auch in einer Vitrine. Das geht auch, glaube ich, gar nicht anders, schon aus Staubgründen. Und wir sind ja auch in einer alten Industrie, in einem alten Industriebau, muss man sich vorstellen. Das ist das alte Lichtwerk des Kraftwerkes Dresden. Da hängen noch die alten Kranhaken an der Decke. Es ist ein Backsteinbau und sehr, sehr urig. Und hier stehen jetzt wirklich sehr gute Vitrinen, die nicht spiegeln. Und man kommt sehr nah an die Figuren heran. Man kann die Details genau erkennen. Und dazwischen finden sich aber immer wieder kleine Installationen, wo Bühnenbilder aufgebaut sind, in denen die Puppen dann aufgestellt sind, die dort gespielt wurden. Dann kann man dort zum Beispiel auch so ein Theatrum Mundi, so hieß das, kann man dort bestaunen. Da wurden also die Figuren und Kulissen aus Pappe oder aus Blech gearbeitet und dann auf Laufschienen befestigt. Und diese werden vor dem Betrachter hin und her gezogen und dadurch entsteht das Bild. Also das ist wirklich sehr hübsch gemacht und es gibt viele kleine Details, die man sich anschauen kann. Es ist sehr übersichtlich, aber sehr gut beschildert und man kann als Besucher, kann man sich auch in die Figur des Forschenden begeben mit einem weißen Kittel, den man dann anzieht, einem Klemmbrett in der Hand und einem Fragebogen und dann kann man sich über bestimmte Fragen die ganze Sammlung dort erschließen und kann sogar bis ins Depot hinein, wo die anderen Puppen alle lagern, in sauberen Kartons, schön nummeriert, übereinander gestapelt. Also das ist schon sehr, sehr spannend gemacht und man geht an großen Regalen vorbei hinter Glas, wo dann unzählige verschiedene charaktervolle Köpfe aufgebaut sind, die eben zu diesen Puppen gehören. Es ist alles sehr plastisch und sehr nahbar.
Es gibt jetzt also diese neue Dauerausstellung, aber anscheinend ja auch eine jährlich wechselnde Installation. Und die hat zum Auftakt das Berliner Künstlerkollektiv Rimini-Protokoll gestaltet, die sich ja eigentlich eher so mit Dokumentartheater beschäftigen. Was haben die gemacht?
Tja, das ist eine ganz spannende Geschichte, muss man sagen, und bringt die Puppen zum Tanzen. Also die Idee ist, dass einzelne Puppen oder auch neue Puppen in diesen Installationen eine aktive Rolle einnehmen. Der Besucher geht ins Theater, erlebt diese Puppen in Aktion. Und das Rimini-Protokoll, die haben sich die Themen Manipulation und Kontrollverlust vorgenommen und haben das dann an der Figur, einer Marionettenfigur von Elon Musk, diesem US-Unternehmer und Tycoon und technikbegeisterten, technikaffinen, etwas ja manchmal, ich sag mal, unergründlichen Typus, haben die das jetzt inszeniert und lassen ihn einen Monolog halten auf der Bühne. Und zwar begeistert er sich da für das Neuralink-Projekt, einen Chip, der implantiert wird und der dann Menschen, die vielleicht querschnittsgelähmt sind, wieder zum Gehen bringen kann, weil er sozusagen die neuronale Leistung übernimmt. Und das ist zunächst mal faszinierend und dann beschleicht einen doch so langsam das Grauen. Und schließlich kommt man auch in den hinteren Bereich der Bühne und merkt dann, dass dieser Elon Musk eigentlich eine Marionette ist, die von einem Roboter gesteuert wird. Und die ist wiederum von KI befehligt. Und dann wird es richtig gruselig und ich will gar nicht mehr verraten, sonst verrate ich ja die ganze Geschichte. Aber es ist sehr, sehr spannend zu sehen und es macht einem sehr deutlich, sehr aktuell deutlich, wie gefährlich auch so eine KI-Entwicklung jetzt ist und dass sie eben sehr schnell den Menschen überholen kann. Und das ist so faszinierend, das zu sehen, dass über eine einzelne Puppe auf einer kleinen Bühne dieses Thema, was so hochpolitisch ist und uns so beschäftigt in diesen Zeiten, dass das so brandaktuell auf die Bühne gebracht werden kann. Also das ist ein Teil dieses Projekts, was Rimini-Protokoll dort in Szene setzt. Und das andere ist, dass man als Besucher selber immer wieder der Frage ausgeliefert wird, bin ich eigentlich gerade selbstbestimmt oder werden gerade hier die Fäden für mich gezogen? Bin ich überhaupt noch Herr des Geschehens? Das ist eine spannende Reise, die ich nur empfehlen kann.
Alexandra Gerlach über die Puppentheatersammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden am neuen Standort ab dem 7. September im Kraftwerk Mitte zu sehen. Nicht nur spannende Wahlen in den Ländern liegen vor uns hier in Deutschland, auch die Wahlen in den USA rücken näher. Und da ist die Spaltung der Gesellschaft möglicherweise etwas weiter fortgeschritten als bei uns. Und die Kulturszene, die befragt sich teilweise auch selbst, wem sie zuhört, was sie auf die Bühne bringt, wie elitär das Kulturgeschäft eigentlich ist oder auch nicht. Charlotte Weinreich hat sich in der New Yorker Theaterszene umgehört, unter anderem auch am legendären Lee Strasberg Institute.
Eine Menschenmenge strömt aus dem Theatersaal am New Yorker Lincoln Center. Gerade lief hier ein Stück, in dem sich zwei Kongressabgeordnete einen Schlagabtausch über Macht und Politik liefern. Das Publikum ist begeistert.
I absolutely loved it. These actresses were amazing and they were so right on in depicting these two political figures.
Das Theaterstück N.A. ist inspiriert von den bekannten US-Demokratinnen Nancy Pelosi, die erste weibliche Sprecherin des Repräsentantenhauses, und Alexandra Ocasio-Cortez, die wiederum jüngste Frau, die je in den Kongress gewählt wurde.
Theater ist ein great place to be and express ourselves. This is one way we can bring people together and bring joy and break the tension out there.
Das Theater als ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und an dem die gesellschaftliche Spannung gebrochen wird, die im ganzen Land spürbar ist. Klingt schön, aber funktioniert das? Kurz vor den Wahlen stehen sich Liberale und Konservative unversöhnlich gegenüber, während das Vertrauen in die Demokratie sinkt. Welche Rolle spielt das Theater in diesem politischen Drama? Einer, der die Szene sehr gut kennt, ist Jim Nicola. Er war 30 Jahre lang künstlerischer Direktor am renommierten New York Theater Workshop. Theaterstücke, die so vordergründig politisch sind wie N.A., sieht er eher kritisch.
Dieses Stück ist ein klassisches Beispiel dafür, dass wir den parteipolitischen Impulsen nachgeben. Wirklich politisch sind für mich Theaterstücke, die viel tiefer gehen, in denen es kein Falsch und Richtig gibt. Von dort kommt der wirkliche Wandel.
Ähnlich sieht es Gillian Drake. Sie ist Regisseurin und Leiterin eines Non-Profit-Theaters in Washington, D.C. Die amerikanischen Theater, findet sie, hätten sich zu einem Ort der demokratischen Selbstdarstellung entwickelt.
We tend to be on the liberal side.
Wir neigen dazu, auf der liberalen Seite zu stehen. Im Moment lassen Theaterkünstler nur diese Perspektive in ihre Arbeit einfließen. Dabei sollten wir versuchen, gerade die Seite zu verstehen, die für uns keinen Sinn ergibt. Die muss auf die Bühne gebracht werden und darüber muss diskutiert werden. In der Theaterszene gibt es zurzeit keine Offenheit, die andere Seite zu verstehen.
Die andere Seite, das sind die Konservativen, die Republikaner. Auch im aktuellen Wahlkampf scheint es nicht so, als würden sich die Lager der beiden Präsidentschaftskandidaten näher kommen.
Diese Wahlen sind ein bizarres Ereignis. Demokraten und Republikaner beschuldigen sich gegenseitig, den Untergang der Demokratie heraufzubeschwören. Wir verlieren in diesem Land das Gefühl, gemeinsam auf etwas hinzuarbeiten. Und obendrein sieht es für die Welt so aus, als wären wir eine dumme Bananenrepublik.
Egal, was in diesem Wahlkampf noch passiert, am Ende wird es ein Ergebnis geben. Und für Jim Nicola ist klar, dass ein Sieg der Demokraten für die Kultur- und Theaterwelt das bessere Los wäre.
Mit einer progressiveren Regierung würde es mehr finanzielle Unterstützung geben. Aber die Leute werden trotzdem noch denken, dass Theater Luxus ist. Etwas Elitäres.
Der Vorwurf, dass Theater zu elitär sind und nicht zugänglich, ist nicht neu. Und er kommt auch aus den eigenen Reihen. Ein Besuch am Lee Strasberg Institut, eine der berühmtesten Schauspielschulen der Theatermetropole New York. Jackie Jacobus unterrichtet hier seit vielen Jahren und ist selbst Schauspielerin.
Man muss sich nur die Ticketpreise am Broadway anschauen. Der Broadway sollte für das Volk sein. Der normale Bürger kann nicht $250 oder $300 pro Person und Sitzplatz ausgeben. Das ist zu viel verlangt.
Trotz dieser Kritik bleibt das Theater für Jackie Jacobus ein Ort der Hoffnung.
Theoretisch könnte das Theater der Friedensstifter sein. Es könnte die Geschichten der Menschheit und all der verschiedenen Gruppierungen und Fraktionen erzählen. Und es könnte sie alle zusammenbringen. Es hat diese Möglichkeit.
Die Theater haben einiges zu tun, wenn sie alle Bevölkerungsschichten ansprechen und ein Ort der Begegnung über die politischen Lager hinweg sein wollen. Das zerrissene Amerika könnte einen solchen Ort gut gebrauchen.
So, Charlotte Weinreich, die sich in der New Yorker Theaterszene zur gegenwärtigen politischen Stimmung umgehört hat. Und wir kommen zur Kulturpresseschau hier bei Fazit. Heute, wie immer samstags, mit dem Blick zurück auf die Woche und Arno Orzesek.
Unter dem Titel 5 nach 12 erläuterte Philipp Bovermann in der Süddeutschen Zeitung, wie sehr ihn früher Klimaangst umgetrieben hat. Die Menschen würden sich nicht freiwillig beschränken, aber ohne Beschränkung würde die Welt, wie ich sie gerade erst kennenlernte, zusammenbrechen. Ich wollte nicht studieren gehen, nichts tun, nicht da sein. Warum ins Leben starten, wenn die Menschheit sich umbringt? Dann bin ich lieber ein Stein. Und was ist aus dem lebensmüden jungen Bovermann geworden? Ein erfolgreicher Erwachsener, der sich selbst Ökozyniker und Klimaverharmloser nennt und von seiner früheren Weltsicht distanziert. Melodramatisch und unreif kommt mir das heute vor, mit Mitte 30. Dieser junge Mensch mit seiner Angst ist mir fremd geworden. Ich kann heute nur noch darüber staunen, wie wenig tief mich die Tatsache bekümmert, dass der Planet überhitzt, dass Arten verschwinden, Ökosysteme kollabieren, Regenwälder brennen. Menschen werden sterben. Menschen sterben schon heute. Das Leid der Tiere sprengt alle Vorstellungskraft. Aber jetzt stehe ich auf meinem Balkon, habe mir ein Leben aufgebaut, mit einem tollen Job, einer tollen Frau, einer tollen Tochter, und geblieben ist nur die sanfte Sorge, dass ich mir zu wenig Sorgen mache. Ich grusele mich vor mir selbst, aber nur ein winziges bisschen. Wir zitieren den SZ-Autor Bovermann, weil wir unterstellen, dass es auf diesem Planeten von klimamüden Bover-Männern und Frauen nur so wimmelt, sie, womöglich eingeschlossen, uns auch. Doch solche Bovermänner und Frauen und überhaupt Leute, die sich seiner Erkenntnis, auch der ökologischen Wahrheit, nicht beugen, nannte Jan Böhmermann in der Wochenzeitung Die Zeit Menschen von gestern und rief zum Kampf auf. Gemeinsam gegen Menschen von gestern entmachten wir sie. Nicht mit Gewalt, nein, wir müssen grausamer sein. Wir müssen sie, so oft und wo immer es geht, an die Grenzen ihrer intellektuellen, politischen und moralischen Kapazität bringen, bis sie uns entweder eines Tages auf unserer Seite des Grabens als Besiegte die Hand zur Versöhnung reichen oder sich selbst zerreißen wie Rumpelstilzchen. Offenbar von seiner geistigen Kapazität bis zur Torheit überzeugt, Jan Böhmermann in der Zeit, der sich jene Frage nicht stellte, die in der SZ zur Überschrift wurde. Was, wenn wir Unrecht haben? Es gibt in den großen Krisensituationen in der Öffentlichkeit die Tendenz, in der Auffassung, was jetzt richtig ist, möglichst klar zu sein, bemerkte Sarah Maria Bebehani. Zweifel und kritische Stimmen werden dann kaum noch zugelassen. So wurden in Zeiten der Willkommenskultur im Herbst 2015 diejenigen, die Bedenken äußerten, allzu schnell als Rassisten und Fremdenfeinde abgekanzelt. In der Hochphase der Pandemie wirkten die medialen Rufe nach Ausgangssperren und Impfpflicht einhellig und es war bequem, Bedenkenträger einfach als Corona-Leugner, Covidioten und Impfgegner abzustempeln. So die SZ-Autorin Sarah Maria Bebehani. Viel Aufmerksamkeit widmeten die Feuilletons natürlich den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen und dem absehbaren Erfolg der AfD. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hieß es, es wird befürchtet, das Solinger Attentat führe der AfD neue Wähler zu. Die Gründe dafür liegen jedoch nicht in der Attraktivität der Rechten. Jürgen Kaube echauffierte sich über die Bemerkung der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, man könne aus dem Attentat in Solingen nichts lernen. Viele Wähler der AfD wenden sich von einer Politik ab, deren Handeln und Unterlassen ihnen kaum mehr erklärlich erscheint. Sie sind die Euphemismen leid. Der Populismus ist die Ideologiekritik der einfachen oder jedenfalls kurzsichtigen Leute. Sie hängen gar nicht am Faschismus und Herrn Höcke. Sie wollen nur, dass der abgetauchte syrische Strolch nach Bulgarien zurückgeführt wird. Was die Menschen in Sachsen betrifft, erklärte Marc Reichwein in der Tageszeitung Die Welt, Die Sachsen gelten als patriotisch und deutsch-national. Für manche sind die Sachsen sogar das deutsche Völkchen, das für Fremdenfeindlichkeit steht. Es gibt überregionale linke Medien, die sich wie die Geier auf dieses Bundesland stürzen, es quasi seit der Wende auf der Watchlist haben. Hoyerswerda 1991 war der Auftakt bundesweiter Pogrome. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes wurden die Sachsen später vielleicht nicht zufällig. Sie hatten um 2010 tatsächlich noch Verhältnisse, die es in keiner westdeutschen Großstadt gab, nämlich Taxifahrer ohne Migrationshintergrund. Die Flüchtlingskrise hat, was oft übersehen wird, ostdeutsche Großstädte schneller und massiver verändert als westdeutsche Metropolen. Wo die Bayern ihren Eigensinn wie eine gefällige Marke vor sich hertragen, haben sich die Sachsen etwas latent Nicht-Gefallsüchtiges erhalten. Marc Reichwein, der Sachsenerklärer der Welt. Der Berliner Tagesspiegel konstatierte unterdessen, die Angst geht um bei den kulturellen Trägern in Thüringen und Sachsen. Vor allem in den Kunstinstitutionen wird mit Besorgnis auf die erwartbaren AfD-Erfolge geschaut. Museen, Kunstvereine, Offspaces waren schon zuvor als Orte einer freiheitlichen gesellschaftlichen Selbstverständigung immer wieder Angriffsziel, ob handgreiflich oder durch zahlreiche unterminierende Anfragen im Landtag und den kommunalen Gremien. Mit neuen Mehrheiten in den politischen Gremien könnte es an die existenziellen Grundlagen gehen. Durch Entzug von Fördermitteln, Kündigung von Räumen, Verdrängung unliebsamer Personen. Sollte man also auf Sarah Wagenknechts Bündnis hoffen? Eher nicht, befand der Gesellschaftswissenschaftler Oliver Nachtwey in der FAZ. Mit ihrer Reichweite und ihrer Zuspitzung ist Wagenknecht eine Ressentimentmaschine, die die Erzählungen der AfD mitlegitimiert. Wagenknecht ist deshalb weniger ein Bollwerk gegen die AfD, sondern eine Vorfeldpartei. Es ist nicht ohne bittere Ironie, dass die stets maximal zuspitzende Wagenknecht ausgerechnet mit der AfD einen differenzierten Umgang pflegen will, meinte Oliver Nachtwey in der FAZ. Und falls Sie meinen, bei Telegram besser informiert zu werden, Vorsicht. Laut der Tageszeitung ist der Messenger-Dienst, dessen Chef Pavel Durov gerade in Paris festgenommen wurde, eine gewaltige Dreckschleuder. Aber ob so oder so, die FAZ lag bestimmt nicht falsch, als sie lässig titelte: Wenn jeder richtig dächte, wäre das sehr gut.
Das war Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und bis morgen.